Guten Abend, liebe Geschwister in nah und fern. Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen und auch Grüße mitbringen vom Stuttgarter Kreis. Und sie denken an uns auch. Sie sind jetzt auch versammelt unter dem Wort. Und wir dürfen miteinander auf sein Wort hören. Das Thema hat unser lieber Bruder Abraham schon genannt, Belehrungen für Christi Leib aus den beiden Thessalonicher Briefen. Natürlich werde ich nicht die beiden Thessalonicher Briefe auslegen heute Abend, das ist klar. Das wäre auch Hybris. Aber einige Punkte daraus möchte ich einfach ansprechen, weil sie für unsere Zeit, insbesondere vor dem nahen Kommen unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus, wichtig sind. Die beiden Thessalonicher Briefe sind ziemlich sicher die frühesten Briefe, die Paulus noch während seiner Reisezeit schrieb. Paulus war auf seiner zweiten uns berichteten Reise mit Silas und Timotheus dort. Die zweite Reise begann nach der großen Apostelversammlung, die in Apostelgeschichte 15 berichtet wird. Nach dem Traum, den Paulus damals noch in Asien hatte, gingen die Brüder nach Mazedonien. Die erste Stadt war Philippi, danach folgte Amphipolis und Apollonia. Über diese beiden Orte haben wir in der Schrift keine weiteren Details. Die nächste war dann Thessalonich. Dort berichtet die Apostelgeschichte ab Kapitel 17. Der zeitlich erste Brief des Neuen Testaments war, so habe ich das aus der Companion Bible von Bullinger übernommen, dort stammen auch verschiedene Informationen zu den äußeren Fragen der Briefe her. Das war der Jakobusbrief und der ging an die 12 Stämme der Zerstreuung nach Jakobus 1, Vers 1. Und das war etwa 45 nach Christus. Das zeitlich erste, detaillierte, niedergeschriebene Zeugnis der leibhaften Auferstehung Christi aus den Toten im Neuen Testament war der erste Korintherbrief, etwa 57 nach Christus durch Paulus geschrieben. Die beiden Thessalonicher Briefe, die stammen, so die Quelle von Bruder Bullinger, aus den Jahren etwa 52 bis 53 nach Christus. Wir wissen, dass Golgatha ungefähr, sage ich ganz bewusst, ungefähr um 30 nach Christus unserer heutigen Zeitrechnung war. Bloß, dass wir eine etwa äußere Vorstellung davon haben. Die Apostelgeschichte von Lukas, deren Niederschrift ist nicht ganz sicher, da die Zerstörung Jerusalems angekündigt wird in Lukas 21, aber die Zerstörung selber nicht genannt ist, ja, muss die Apostelgeschichte und auch das Lukas-Evangelium noch vor dem Jahr 70 geschrieben worden sein. Also davon können wir ausgehen. Und sie beschreibt einen Zeitraum von etwa 30 Jahren von der Himmelfahrt Jesu bis Paulus zusammen mit Lukas und anderen Begleitern etwa 61 nach Christus in Rom angekommen sind. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, finde ich, und zwar in Bezug auf die heilsgeschichtliche Bedeutung dieser Dinge, die ich eben genannt habe, dass nämlich die Evangelien Matthäus und Markus auf jeden Fall später geschrieben wurden als die Briefe des Paulus. Sehr wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Theorien darüber, über die lohnt sich nicht nachzudenken. Auf jeden Fall wird in beiden Evangelien, Matthäus und Markus, ebenfalls durch den Herrn Jesus die Zerstörung Jerusalems zwar prophezeit, aber es gibt in beiden Evangelien keinen Hinweis, dass sie stattgefunden hat. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie eben noch vor dem Jahr 70 geschrieben wurden, aber eben wahrscheinlich nach den Briefen des Apostels Paulus. Daraus ergeben sich ein paar Konsequenzen, die ich nun nennen möchte. Und zwar alle Briefe, die sich mit dem ihm durch persönliche Offenbarung Christi anvertrauten Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes beschäftigen, sind älter als die vier Evangelien. Das war für mich, als ich mich damit mal beschäftigt hatte, ein Novum, eine Neuigkeit. Das war mir nicht so bewusst, obwohl ich schon zig Jahre die Bibel auch gelesen habe. Genau diese Tatsache fügt sich aber in das heilsgeschichtliche Verfahren Gottes ein. Denn laut Apostelgeschichte 15, 14 bis 17 wird dieses an Paulus Führung und Predigt unter den Nationen von den Zwölfen erkannt und von Jakobus proklamiert, dass eben das Volk Israel zurückgesetzt wird und der Herr ein Volk, wie es dort heißt, aus den Nationen nimmt und danach zurückkehrt, um die verfallene Hütte Davids wieder aufzurichten. Sie haben erkannt eben den Einschub der Sammlung des Leibes Christi und auch die gleichzeitige, aber auch zeitlich begrenzte Beiseitesetzung und Verstockung Israels. Und das legte Paulus dann später im Römerbrief nieder. Und der Römerbrief war wohl der letzte Brief, den Paulus auf seinen Reisen schrieb. Ja, alle anderen Briefe, die entstanden später in der ersten und zweiten Gefangenschaft in Rom. Also das hat auf jeden Fall eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Paulus hat aber das ganze Geheimnis des Christus und das ihm anvertraute Evangelium während seines Reisedienstes gepredigt. Nach Römer 15, Vers 19 hat er nach seinen eigenen Worten dort, es heißt wörtlich, von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyricum. Und Illyricum ist nach den alten Karten etwa ungefähr dort, wo heute Kroatien liegt, der Staat Kroatien. Also der Bereich, der hieß früher Illyricum. Und bis dahin hat Paulus, und jetzt kommt die wörtliche Aussage, das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht. Ja? Also überall, wo er war, hat er das ganze Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht. Das ist der gleiche Ausdruck, den wir auch in Kolosser 1, 25 finden, wo Paulus den Kolossern schreibt, dass er das Wort Gottes zum Vollmaß gebracht habe. Also die paulinische Literatur, ich nehme mal diesen Begriff einfach, die vervollständigt die ganze Schrift. Und deshalb hat zum Beispiel Hans Heck immer wieder uns gelehrt als junge Gotteskinder schon, dass die Offenbarung nur das hinterste Buch der Schrift sei. Aber zum Beispiel 1. Korinther 15, das letzte Buch eigentlich in der Bibel sei. Warum? Weil dort das Endziel aller Dinge in 1. Korinther 15, 22 bis 28 beschrieben ist. Und deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass alle Briefe des Paulus das ganze Evangelium, sein Evangelium enthalten und damit auch das Geheimnis des Christusleibes in verschiedenem Umfang natürlich. Nicht jeder Brief beschreibt dieses Geheimnis in aller Breite. Nun aber zu den beiden Thessalonicher Briefen. Warum sind die interessant? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir in einer Zeit leben, wo die Wiederkunft Jesu zu seiner Gemeinde mit Händen greifbar nahegekommen ist. Dafür gibt es viele Gründe. Die möchte ich heute Abend nicht nennen. Aber das ist eigentlich der Hintergrund dieser beiden Briefe. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Es gibt einige Gründe. Ich habe drei wichtige Gründe jetzt herausgearbeitet für diese beiden Briefe. Der Paulus war ja nach Apostelgeschichte 17, 2 und 3 nur wenig mehr als drei Wochen nur in Thessalonich. Er hat an drei Sabbaten gelehrt dort und er hat aus den Schriften sich mit ihnen dort unterredet. Die Schriften, die Apostelgeschichte dort nennt, sind natürlich das Alte Testament. Und was hat er getan? Er bewies ihnen, dass Jesus Christus erstens leiden musste, zweitens aus den Toten auferstehen musste und dass drittens dieser Jesus, den er ihnen verkündigte, der Messias Israels sei. Und das hat natürlich alles durcheinander gebracht, denn die Synagoge ist ja eine jüdische Einrichtung. Ja? Und sie ist geprägt vom jüdischen Denken, was logisch ist auf der einen Seite, aber eben auch vom pharisäischen Denken. Und die Pharisäer waren ja die ersten wohl, die den Herrn Jesus abgelehnt haben. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, dass dieser Jesus, den sie ja mit ans Kreuz gebracht haben, ja, wenn man von Israels Sünde ausgeht, da waren die Pharisäer mit vorne dran und die Schriftgelehrten und die ganzen Obersten der Juden. Wenn einer kommt und sagt, dass das der Messias sei, dann ist es ein offener Angriff gegen das jüdische Denken. Und deshalb musste der Paulus auch in Thessalonich über Nacht davon gehen. Und es war ihm natürlich eine sehr schwere Sache. Deshalb hat unser Bruder auch am Anfang 1. Thessalonicher 2, Vers 8 gelesen. Da kommen wir nachher auch noch einmal drauf zu sprechen. Nach 2. Thessalonicher 2, Vers 5, wo der Paulus die Thessalonicher erinnert, dass das, was er in seinen Briefen ihnen schrieb, alles ihnen mündlich vorher verkündigt hatte. Und da staunt man, was der Mann in 3 Wochen alles diesen Leuten, das waren ja Leute, Säuglinge im Christo, entschuldigt, wenn ich das mal so sage, ja, die waren gerade geistlich gesprochen 3 Wochen alt. Und dann spricht der Paulus über den Tag des Herrn und über die Wiederkunft Jesu, über die Entrückung, die vor dem Kommen des Messias nach der letzten 7er stattfindet und so weiter. Da staunen wir, dass Paulus sowas gemacht hat. Paulus hat, nachdem er weggegangen war, mitbekommen, dass nach ihm andere Leute gekommen sind und die haben alles Mögliche gelehrt, bloß nicht das, was eigentlich in den Schriften drinsteht. Sie haben den Leuten verkauft, dass der Tag des Herrn schon da wäre, der Tag des Zornes aus dem Alten Testament. Wäre das wahr gewesen, dann hätten die Thessalonicher die Entrückung verschlafen. Dann wären in dieser Zeit, bis Paulus die Briefe schrieb und er bei ihnen war, da sind womöglich einige Geschwister bereits heimgegangen. Die sind aber nicht auferstanden, was der Paulus ihnen klar gesagt hatte, was passiert, wenn der Herr kommt. Und damit gab es eine handfeste Verwirrung unter den Geschwistern. Und damit hätten sie, nach dem, was ihnen die Leute erzählt hatten, hätten sie müssen durch die große Drangsal Israels gehen. Und Paulus hat ihnen gelehrt, das wisst ihr nicht, ihr werdet vorher gerettet. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Durcheinander war. Und die Lehre damals, dass der Tag des Herrn schon da sei, die fraß damals um wie ein Krebs, schreibt Paulus 14 Jahre später nach den Thessalonicher Briefen, schreibt er das. Und da gab es speziell Leute, die er sogar mit Namen nennt. Im 2. Timotheus 2, 16 bis 18 schreibt er, unter welchem Hymenäus und Philetus ist. Ja, und die hatte er dem Satan übergeben, also aus der Versammlung ausgeschlossen, weil sie durch ihre falsche Lehre vieler Leute Glauben umgestürzt haben, wie wir dort lesen in den genannten Versen. Paulus, nun ging es in den beiden Briefen erstens um die Klärung der Missverständnisse bezüglich Entrückung und Tag des Herrn. Das ist ein Hauptthema in diesen beiden Briefen. Und damit die Verunsicherung der Geschwister in Thessalonich wieder vollständig auszuräumen. Zweitens ging es ihm um die Befestigung und den Trost für die Seelen der Geschwister, denn er hatte Sorge um ihren inneren Zustand, da er ja, wie gesagt, nur 3 Wochen unter ihnen körperlich anwesend sein konnte. Und weil, wie wir aus 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18 lesen, dass Satan 2 weitere Besuche der Brüder in Thessalonich verhindert hat. Ja, Paulus wollte also mündlich dieses Problem lösen, konnte nicht, weil, wie er schreibt, 2-mal Satan das verhindert hat. Und jetzt schreibt er ihnen in 1. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 5, das möchte ich doch vorlesen. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden, und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten, eures Glaubens halber, auf dass niemand wanken werde in diesen Drangsalen. Denn ihr wisset, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisset. Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte. Ja, es ist eine ganz kostbare Formulierung. Sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Mühe vergeblich gewesen sei. Dort, finde ich, steht eine Belehrung für uns, was wir natürlich schon wissen, nämlich dass Druck, Einengung und Leiden untrennbar mit dem Aus Gott in Christo Jesu sein verbunden ist. Also mit der Gottessohnschaft verbunden ist, nämlich Leiden. Römer 8, Vers 17 könnte man ja so formulieren, durch Leiden zur Herrlichkeit. Weiter kommt hinzu, was Paulus will, nämlich er will einrenken, was an ihrem Glauben oder Vertrauen noch mangelt. Es ist klar, nach 3 Wochen biblischer Belehrung, auch wenn sie ganz exakt ist, kann man noch nicht lange gewachsen sein. Ja, da kann das Evangelium sich noch nicht voll ausgeprägt haben im Geist und in der Seele eines Menschen. Und deshalb schreibt er in 1. Thessalonicher 3, Vers 9 und 10, denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, indem wir Tag, Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und einrenken möchten, was an eurem Glauben mangelt. Das heißt für uns jetzt wieder eine wichtige Belehrung, und je näher wir ja dem Ende dieses Äons kommen, desto wichtiger ist es, dass wir einen regelmäßigen, direkten Austausch von Mensch zu Mensch notwendig haben. Ein Mitteilen der Seele, wie es in 1. Thessalonicher 2, Vers 8 heißt. Oder wie Paulus den Ältesten von Ephesus in Milet ans Herz legt, was er gemacht hat. 3 Jahre lang hat er Nacht und Tag einen jeden mit Tränen ermahnt. Ja. Und da sehen wir, echte Gemeindearbeit ist Schwerarbeit, und da kann mal eine Nacht drauf gehen. Ja. Und das ist aber notwendig, ja, sonst wachsen wir offensichtlich nicht. weil der Herr hat ja in unserem Fleisch die Sünde zurückgelassen. Ja, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht beleuchten will. Aber deshalb ist es, aus diesem Grund schon, ist es notwendig, dass wir einander mit Tränen unter Umständen verbunden ermahnen müssen. Und das ist natürlich auch keine schöne Angelegenheit, ja. Beim Ermahnen fließen dann eben auch Tränen auf beiden Seiten. Beim Ermahnten und bei dem, der ermahnt, beides. Ermahnen zu einem dem Evangelium würdigen Wandel ist der dritte Hauptpunkt in diesen beiden Briefen. Jeder soll mit seinen eigenen Händen für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Der Grundsatz steht im 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja, das klingt ganz komisch, aber es ist eigentlich logisch. Ja. Wir kommen dann im Detail noch einmal drauf zu sprechen. Jetzt will ich einige solche Lehrinhalte nennen, die mir sehr wichtig geworden ist in diesen beiden Briefen. Da wäre erstens die Stellung der Versammlung in Thessalonich. Was hat die Thessalonicher Gemeinde für eine Stellung? Paulus schreibt in beiden Briefen, jeweils im ersten Vers, der Herausgerufenen, der Thessalonicher, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die ganze Versammlung ist in Gott, dem Vater und in Christus. Also nicht nur jede oder jeder Heilige ist in Christo, sondern die gesamte Versammlung ist in Christo, in Gott. Ist das nicht kostbar? Es ist damit anderen Worten gesagt, was Paulus etwa in 1. Korinther 1, Vers 30 schreibt oder wir in Kolosser 3, Vers 3 lesen. In 1. Korinther 1, 30 steht, aus ihm, nämlich dem Gott und Vater, aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und geheiligt sein und Loskauf oder Erlösung. Loskauf ist das bessere Wort. Kolosser 3, Vers 3, da heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen zusammen mit Christus in Gott. Wenn also die Versammlung in Christus und in Gott ist, ja, dann kann man das auch so ausdrücken, was wir eben lasen. Unser Leben ist verborgen zusammen mit Christus innerhalb von Gott, dem Vater. Also doppelt verborgen. Und es zeigt die absolute Geborgenheit des ganzen Leibes Christi in ihm und im Vater an. Und dass du und ich Teil des gesamten Christus sind. So wie er etwa den Galatern später schrieb in Galater 3, Vers 27. Galater 3, Vers 27. Denn so viele euer in Christus hineingetauft worden sind. Nämlich in einem Geist, wie wir aus 1. Korinther 12, Vers 13 wissen. Ihr habt Christus angezogen, also praktisch wie eine Waffenrüstung, möchte ich jetzt fast sagen. Ja, der Paulus sagt, wir sollen die ganze Waffenrüstung angezogen haben. Und die kann man in eine Person hineinlegen. Das ist Christus selber. Paulus drückt sich eben in Galater 3, 27 genauso aus. Oder auch, man kann das übersetzen, ihr seid mit dem Christus bekleidet. Also unsere Kleider, wie Jesaja zum Beispiel von Kleidern des Heils spricht oder der Rettung, da sind wir mit Christus bekleidet. Wer Christus angezogen hat, da gibt es keine bessere Kleidung für. als ihn. In Epheser 5, Vers 30 sagt Paulus, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und seinen Gebeinen, steht da in manchen Handschriften. Die sind zwar, werden von manchen als weniger wichtig bezeichnet, aber das macht schon Sinn, und ich möchte aber nicht weiter darauf eingehen. Es zeigt wieder die innige Verbindung, die du und ich mit unserem Herrn und Haupt haben dürfen. Eine innigere Verbindung jedes Leibesgliedes mit seinem Haupt ist nicht denkbar. Und darum verwendet Paulus diese Worte. Und ebenso, sehr praktisch, können wir keine größere Geborgenheit in Worten ausdrücken, wie die eben gelesenen. Und das ist doch ein von Herzen ausgerufenes Halleluja wert, oder nicht? Ja, dürfen wir auch mal sagen. Wir sollten das nicht irgendwelchen Gruppierungen überlassen, Halleluja zu sagen. Ja, das ist etwas, das kaum jemand besser zusteht als dem Leib seines Sohnes. Zweiter Punkt wären zwei Wirkungen der Gnade Gottes, nämlich die Gottessohnschaft und die Erwartung Christi. In 1. Thessalonicher 1, Vers 3 bescheinigt Paulus den Thessalonichern drei kostbare Eigenschaften, die eine Wirkung der Gnade Gottes und des in ihnen wohnenden Christus sind. Es sind Eigenschaften der Söhne Gottes, die er hier den Thessalonichern bestätigt, obwohl sie ja noch Säuglinge in Christo waren. Vers 3 lautet etwas genauer nach dem Grundtext wie folgt. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Unablässig in Erinnerung erstens an euer Werk des Glaubens oder Vertrauens und zweitens eure Bemühung der Liebe. Liebe ohne Mühe ist auch nicht denkbar, ja, steckt da drinnen. Drittens, euer Ausharren in Erwartung unseres Herrn Jesus Christus. Und weil diese Leute wirklich ernsthaft auf den Herrn Jesus gewartet haben, deshalb waren sie auch vollkommen durcheinander, als da Leute kamen und ihnen alles Mögliche, bloß nicht das Wort Gottes gepredigt haben zu diesem Thema. Ja, wir verstehen das also. Wenn die Erwartung Jesu so eine Nebensache gewesen wäre, warum wären die Thessalonicher durcheinander geraten? Ja? Nur wenn ich in meinen Grundfesten meines Denkens erschüttert werde, ja, dann habe ich ein Problem. Und das war bei diesen jungen Gotteskindern eben der Fall. Und trotzdem bescheinigt ihnen Paulus, dass sie ein Ausharren in der Erwartung ihres Herrn Jesus hatten. Nämlich, schreibt er weiter, vor unserem Gott und Vater oder auch in der Gegenwart Gottes und Vaters. Das ist übrigens eine von 6 Hinweisen im 1. Thessalonicher Brief auf das Kommen Jesu. Dort gibt es 6 Hinweise auf das Kommen Jesu, also hier in Vers 3, dann in Vers 10 im 1. Kapitel, dann in Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 3, Vers 13, Kapitel 4, Vers 16, Kapitel 5, Vers 23. Da ist jedes Mal von der Ankunft des Herrn Jesus Christus die Rede. Also 1, 3 und 10, 2, 19, 3, 13, 4, 16, 5, 23. Paulus stellt den Thessalonichern hier ein schönes Zeugnis aus. Ihr Werk des Glaubens, ihre Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Erwartung des Herrn Jesus geschah vor oder in der Gegenwart ihres Herrn. So schließt der Vers ab. Vor dem Herrn leben heißt, in dem Bewusstsein leben, damit rechnen, dass der Herr gegenwärtig ist, auf Sichtweite, ja, so wie ihr jetzt für mich auf Sichtweite seid, ja, nicht hinter dem Haus, sondern hier vor Augen. Das ist das Verständnis hier, ja, dass ich in so kurzem wie möglichem Abstand hinter ihm hergehe. Ist er nicht immer schon dort gewesen, wo wir hinkommen? Kommen wir irgendwie in unserem Leben zum ersten Mal wohin, wo Gott nicht schon vor uns war? Ich denke, nein. Ist das nicht auch etwas sehr Beruhigendes auf der einen Seite? Ja, manchmal ist es auch bedrückend, weil der Herr uns Wege führt, die uns nicht gefallen. Hin und wieder. Manche müssen auch lange solche Strecken gehen. Von Mose lesen wir da eine kostbare, ermutigende Veranschaulichung, wie Paulus das meint. In Hebräer 11, Vers 27, die Stelle kennt ihr mit Sicherheit auswendig, zumindest den Inhalt nach. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, und jetzt kommt der Punkt, als sähe er den Unsichtbaren. Von Mose haben wir also hier ein Zeugnis. Der Mose wandelte, als ob er den unsichtbaren Gott direkt vor sich sah. Und deshalb musste er den Pharao, der zwar wie wild um sich geschlagen hat in Ägypten, nicht fürchten. Ja, und das ist bei uns genauso. Wenn wir uns bewusst sind, ja, dass der Herr direkt vor uns steht, dann brauchen wir, obwohl uns manchmal die Angst befällt über 100.000 Sachen, ja, brauchen wir doch keine Angst haben, und die Angst muss einfach weichen aus unserem Leben. Ich weiß, das ist einfach gesagt, aber ich sage es jetzt ja auch mir. Ja. Das, was ich hier sage, sage ich mal zuerst mir. Das war auch beim Vorbereiten so. Manchmal denke ich, da sollst du besser nichts darüber sagen. Du hast ja da auch noch deine Probleme damit. Aber dann muss ich es mir eben selber zur Ermahnung sagen. Und das will ich auch so verstanden wissen. Als weiteres Anschauungsbeispiel, und da kommen wir jetzt schon sehr nahe an den Leib Christi ran. Das haben wir in Henoch. Der Henoch lebte ja in einer Endzeit. Die dauerte zwar deutlich länger wie in der Endzeit, in der wir jetzt gerade leben, aber es war eine Endzeit. Und von dem liest man in der Schrift zweimal. 1. Mose 5, Vers 22 und 24. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und wir wissen, der Henoch ist so alt geworden in Jahren, wie unser Jahr Tage hat, nämlich 365 Tage. 365 Jahre alt ist der Henoch geworden. Und dann lesen wir in Kapitel 5, Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott, also 300 Jahre später, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Er war plötzlich weg. Und genau das Gleiche passiert uns auch. Eines Tages sind wir weg. Aus heiterem Himmel. Ja, das kann heute noch sein, morgen, in ein paar Monaten, ein paar Wochen, wir wissen es nicht. Brauchen es auch nicht wissen. Aber wir dürfen damit rechnen, eines Tages sind wir alle miteinander weg. Wandelte mit Gott bedeutet vor seinem Angesicht in Sichtweite hinter ihm hergehen. Manche Brüder haben das auch so erklärt, das weiß ich aus meiner Jugend, Henoch hielt Schritt mit Gott. Er lief nicht langsamer und er lief nicht schneller als Gott, sondern er hielt Schritt mit Gott. Bleibt Gott stehen, dann wir auch. Geht er weiter, dann gehen wir ihm nach, ohne zurückzubleiben, ohne zu überholen. Ja, das steckt da drinnen. Und für mich ist das eine kostbare Belehrung. Und Henoch ist dafür deshalb auch ein kostbares Beispiel für Christi Leib. Mitten aus dem Wandeln mit unserem Gott wird er uns herausreißen. Nach oben in Wolken ihm entgegen. Der nächste Punkt betrifft Auserwählung zum Erwerb der Herrlichkeit des Christus und Gottes und seiner Königsherrschaft. Auserwählung zum Erwerb der Herrlichkeit Christi und Gottes und seiner Königsherrschaft. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wissen von Gott, geliebte Brüder, unsere Auserwählung. Auch im zweiten Brief kommt Paulus auf die Erwählung zu sprechen, ermutigt und befestigt durch diese Worte seine Briefempfänger. Und dort schreibt er in 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14 folgendes. 2. Thessalonicher 2, 13 und 14. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat, hinein in die Errettung, ins Geheiligtsein des Geistes und in den Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zum Erwerben der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. In Epheser 4, Vers 21 schreibt Paulus, dass die Wahrheit in dem Jesus ist. Das heißt, wenn wir von einer göttlichen Wahrheit im Neuen Testament lesen, können wir das Wort Wahrheit auch mit Jesus ersetzen. Ja? Weil die Wahrheit in Jesus ist. Ja, Jesus sagt selber, ich bin die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so ist das Ziel der Auserwählung neben der Errettung, neben dem Geheiligtsein des Geistes, nichts weniger als das Erwerben derselben Herrlichkeit wie die unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus. So wie wir auch in Philipper 3, 21 lesen, dass wir einmal den gleichen Leib der Herrlichkeit des Sohnes tragen werden. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da kommt zu der Herrlichkeit des Christus noch die Königsherrschaft Gottes und die Herrlichkeit Gottes selber hinzu. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da heißt es, und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet, würdig des Gottes, der euch zu seiner eigenen Herrlichkeit, zu seiner eigenen Königsherrschaft und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Paulus erinnert und ermuntert die Thessaloniker an diese Kostbarkeiten, sie inmitten ihres Druckes und der Einengung festzuhalten, als Anker für ihre Seelen, ihnen würdig zu leben. Der Punkt hier wäre etwa durch den Satz charakterisiert, die Auserwählung vor Grundlegung des Kosmos und die damit verbundenen himmlischen Güter sind zentrale Pfeiler des Evangeliums, das der Christus Paulus zu predigen aufgetragen hatte. Er verkündigte sie auch vom Anfang seines Dienstes an, nämlich, dass wir dazu erwählt sind, die Herrlichkeit des Sohnes und die Herrlichkeit des Vaters zu erreichen. Ja? Wir sind zwar im Geiste schon damit ausgestattet, keine Frage, aber erreicht haben wir sie noch nicht. Wir haben allerlei Schwachheit noch an uns, die dann bei der Entrückung vollends beseitigt wird. Und am Richterstuhl des Christus. Das nächste, was Paulus wichtig ist, ist die Ermahnung zu einem dem Evangelium des Christus würdigen Leben. Dazu möchte ich auch ein paar Dinge sagen. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ja, ich brauche schon noch ein bisschen. Und es nimmt in den beiden Briefen einen breiten Raum ein. Und wir erkennen auch, dass dies Einzelarbeit bedeutet. Das habe ich anfangs schon erwähnt. Und deshalb schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher 2, Vers 7 und 8 folgendes, was unser Bruder anfangs schon gelesen hat. Ich werde es jetzt noch einmal etwas anders wiedergeben. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen wie eine nährende Frau, also eine Mutter, die ein Kind säugt, ihre eigenen Kinder liebevoll pflegt. So kann man das etwas genauer wiedergeben. Und jetzt der Vers 8. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigene Seele mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Eine nährende Frau, eine wirkliche Mutter, die kümmert sich liebevoll um jedes einzelne ihrer Kinder, auch wenn die unterschiedlich sind, unterschiedlich schlecht oder gut, ja, sie kümmert sich um jedes einzelne. Sie überlässt es nicht staatlichen und sonstigen Einrichtungen, ja. Zum Evangelium weitergeben gehört parallel das Mitteilen der Seele. Ich kümmere mich um die Seele anderer, indem ich ihnen meine Seele mitteile. Also der predigt, der soll auch seine Seele mitteilen. Der in der Gemeinde einen anderen ermutigt, ermahnt, soll denjenigen seine Seele mitteilen. Und zwar, indem ich dem anderen zum Beispiel sage, wie ich zusammen mit dem Evangelium lebe, was das Evangelium für mich bedeutet und was es in meinem Leben für einen Einfluss hat. Und so haben das Paulus und seine Mitarbeiter getan, überall, wo sie dienten. Paulus schreibt dazu zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 14 und 15, den Korinthern, die haben ja teilweise den Paulus abgelehnt, seine Apostelschaft nicht akzeptiert. Und jetzt schreibt er ihnen Folgendes, siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Und jetzt kommt es, was mir so wichtig ist dabei, Vers 15, ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Ja? Paulus ist es wichtig, sich um die Seelen der Kinder Gottes zu bemühen. Mit was haben wir in der Regel die meisten Probleme in unserem Leben? Mit der Seele, die ist einmal da und eine Stunde später kann man es mit der Schaufel zusammenkehren, ja? Was von uns noch übrig ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einander die Seelen stützen. Und der Teufel weiß ganz genau, was es mit unserer Seele auf sich hat. Ja? Deshalb sagt er zu Gott, als es um den Hiob ging, im zweiten Angriff, alles, was der Mensch hat, gibt er für was? Für seine Seele. Und so wissen wir auch, dass in der Endzeit der Satan ganz besonders darauf bedacht ist, die Seelen zu ruinieren mit allen möglichen Sachen, die er veranstaltet. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. In 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12 möchte ich noch lesen dazu, genau zu diesem Thema. Gleich wie ihr wisst, wie wir jedem Einzelnen von euch, jetzt kommt das Gegenstück, wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, wie ihr wandeln sollt, würdig des Gottes, der euch zu seiner eigenen Königsherrschaft und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Und da spricht jetzt Paulus die väterliche, so vorhin in Vers 7 und 8 genannten mütterlichen Komponente der Erziehung der Heiligen an. Nämlich ermahnen und trösten ist unter anderem offensichtlich auch Aufgabe eines Vaters. Nicht nur der Mutter, ja, sondern auch des Vaters. Also beide Prinzipien müssen in der Gemeinde verwendet und angewandt werden. Es sind vier Säulen, auf denen unser Dienst aneinander ruhen muss. Erstens sagt Paulus ganz klar, das Mitteilen oder Predigen oder Herolden des Evangeliums des Christus. Das ist das Oberste. Dann kommt aber die Seele mitteilen, das Ermahnen und viertens das Trösten. Diese vier Dinge sind absolut notwendig, dass die Gemeinde gesund wächst. Fehlt eines der Stücke, dann fehlt das Gleichgewicht in der Erziehung der Heiligen. Wir finden die praktische Ermahnung in relativ großen Abschnitten, die nenne ich jetzt mal, ihr könnt sie dann mal im Zusammenhang miteinander lesen. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 11 und dann fährt er nahtlos weiter in Kapitel 5, Vers 12 bis 22 und dazwischen, da kommt ein neues Thema, da kommen wir nachher darauf zu sprechen. Und schließlich hat er noch in 2. Thessalonicher 3, 6 bis 15 einen relativ großen Abschnitt und dort geht es um das Thema Vorbild werden durch konsequentes Arbeiten für den eigenen Lebensunterhalt. Und die Devise, die Paulus dort für den Leib Christi ausgibt, ist, jeder Heilige soll in der Stille arbeitend sein eigenes Brot essen. Ja, was ganz Simples, aber absolut Notwendiges offensichtlich und auch etwas, was in Schieflage geraten kann und auch in Thessalonich geschehen ist. Ja, so lesen wir zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3, Vers 7 bis 15. Die Verse lese ich jetzt. Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns selbst zum Vorbild gelten, damit ihr uns nachahmet. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch nichts arbeiten oder unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht im Gutes tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, bezeichnet ihn und habe keinen Umgang mit ihm, auf dass er beschämt werde. Und achtet ihn nicht als Feind. Ganz wichtig, ja. Distanz, aber nicht als Feind. Solange bis derjenige umkehrt und wieder ordentlich wandelt. Sondern weiset ihn zurecht als einen Bruder. Und ich denke, das gilt für die Schwestern genauso. Ich habe diesen Punkt direkt herausgenommen, weil er auch in unsere Zeit passt. Wir warten ja alle auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und da die ja vor der Haustüre ist, könnte ja jemand auf den Gedanken kommen, naja, ob ich jetzt das noch machen muss oder jenes noch machen soll, lassen wir es halt hängen. Ja? Und genau das geht nicht. Ja? Das sehen wir gleich im nächsten Abschnitt, zu dem ich jetzt noch was sagen möchte. Und dann kommt noch einer und dann sind wir durch heute Abend. Ja? Und zwar eine ganz eine Besonderheit in diesem ersten Thessalonicher Brief. Das ist der Einschub der Zusammenhänge zur Entrückung und dem Tag des Herrn. Und deshalb hat wohl Paulus genau diese ganz praktischen Dinge, was den Lebensunterhalt, den Erwerb des Lebensunterhalts betrifft, so herausgestellt in den beiden Briefen. Natürlich auch auf dem Hintergrund, dass hier Unordnung hineingekommen ist, was wir eben im zweiten Brief auch gelesen haben. So, jetzt macht Paulus einen Einschub in Bezug auf Zusammenhänge zur Entrückung und dem Tag des Herrn. Und ganz sicher absichtlich unterbricht Paulus gerade in 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12 seine Ermahnungen. Und da steht, das lese ich jetzt gerade noch mal vor, 1. Thessalonicher 4, 11 und 12. Ihr sollt euch beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar oder unverklagbar wandelt gegen die, die draußen sind und niemand bedürft. Das heißt, Paulus lehrt für die Gemeinde eine weitestgehende Autarkie, was den Lebensunterhalt anbelangt. Ja, wir müssen alle arbeiten, aber wir können uns in so manches verstricken oder auch sein lassen. Darum geht's dem Paulus. Weil sonst könnte es passieren, dass es uns geht wie der Jerusalemer Gemeinde. Die haben ja alles gemein gehabt und plötzlich war nichts mehr da. Und dann mussten viele Gemeinden aus ganz Asien diese Leute mit Geld versorgen in Jerusalem. Ja, das war ein Aspekt, wohl den der Paulus, wo er selber mit Schuld war, ja, indem er teilweise die Verfolgung ausgelöst hatte, indem er zur Tötung des Stephanus seine Stimme gab. Ja. Das war ja der Auslöser für das Problem nachher in Jerusalem. Und der Paulus möchte das für die Gemeinde auf jeden Fall nicht. Aber jetzt unterbricht er genau diese praktische Ermahnung plötzlich aus heiterem Himmel und erzählt in dem Abschnitt 1. Thessalonicher 4,13 bis Kapitel 5, Vers 11, spricht er jetzt über den Tag des Herrn und über die Entrückung. Ganz eigenartig, also wenn ich jetzt einen Aufsatz geschrieben hätte zu diesem Thema und ich hätte das dann dem Lehrer abgegeben, dann hätte er an diesen Abschnitt außen eine Bemerkung hingemacht. Früher hieß es, glaube ich, A, Ausdruck. Und dann hätte er noch dazu geschrieben, bitte einen Gedanken fertig machen und dann einen neuen anfangen. Und der Paulus macht es nicht hier. Er unterbricht ganz einfach die praktische Ermahnung und schießt mitten rein mit Entrückung und Tag des Herrn. Das hat ja zunächst einmal gar nichts miteinander zu tun. Aber eigentlich doch. Warum? Weil nämlich unsere Entrückung genauso ablaufen wird, dass sie mitten hinein in das alltägliche Leben fällt, ja, und wir plötzlich den Kommandoruf unseres Herrn hören und seine Posaune, die er selber bläst, nach 1. Korinther 15, und dann geht's hier weg. Aber bis dahin soll ich offensichtlich so leben, wenn ich jetzt das ein bisschen pointiere, wie wenn er noch lange nicht kommen würde. Ja, ich soll also meine Pflicht hier unten erfüllen, mein Haus in Ordnung halten. Oder wie Paulus in Römer 14 schreibt, wir sollen niemand etwas schuldig sein, außer dass wir einander lieben. Ja, da steckt es ja auch drin. Möglichst unabhängig sein von irgendwelchen Zwängen. Und dann können wir auch getrost gehen, ohne zurückzusäen und zurücksäen zu müssen. Aus diesem Zeitabschnitt, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das ist uns ja bekannt, da sind mir noch zwei Punkte sehr wichtig, und zwar die Verse 17b und 18. Und die Entrückung, ja, das kommt in diesem Abschnitt ja zum Ausdruck, die kommt zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Und sie erfolgt, wie ich sagte, unvorhersehbar heraus aus unserem Alltag durch den Kommandoruf und die Posaune, die er bläst. Und diesen Alltag, von dem er spricht, in dem Abschnitt vor und danach, ja, da soll ich eben in ganzer Treue vor dem Angesicht meines Herrn reden. Und jetzt Vers 17b und 18, da steht nämlich, wenn wir dann aus diesem Leben herausgerückt werden, dem Herrn entgegen, dann werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. Synkyrio steht da im Griechischen. Und Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das heißt, jeder von uns soll seinen Nächsten immer wieder, ja, so oft wie möglich mit diesen Worten trösten. Nämlich mit der Tatsache, dass wenn wir weggenommen sind, wir alle Zeit zusammen mit ihm sein werden und dass wir jetzt, solange wir noch hier unten sind, einfach das erwarten und einander mit diesen Worten trösten. Wenn wir weggerissen sind, dann sind wir alle Zeit dort, wo er ist. Dort, wo er das Haupt ist, und wir tun auch das, was das Haupt tun wird. Ja, wir machen nicht mehr unsere eigenen Dinge, sondern wir tun das, was er will. Ein ganz kostbarer, atemberaubender Gedanke. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man schnell, das sprengt wieder unser Denkvermögen. Und deshalb sagen wir auch an dieser Stelle Halleluja, so wird es sein. Und den Rest erfahren wir, wenn wir dann zusammen mit ihm sind. So, und jetzt kommt unser letzter Abschnitt für heute Abend. Ermutigung und Befestigung aus Paulus' Ausführungen zum Tag des Herrn. Prophetie und Weissagung Gottes sind immer, sag's noch einmal, immer zum Trost und zur Ermutigung derer gegeben, denen sie der Geist Christi in ihnen verständlich macht. Ja? Weissagung, Prophetie Gottes kann nur verstanden werden durch den Geist Gottes, nicht durch den Verstand. Und es ist der Geist, der die Weissagung hervorbrachte, nämlich der Geist des Christus. So schreibt Paulus der Petrus in 1. Petrus 1, Vers 11. Und ähnlich drückt sich der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 1, Vers 1 und 2 aus. Der Christus hat die Weissagung in den Propheten hervorgebracht und der erklärt sie uns. Und die Weissagung Gottes, auch wenn sie Gericht und katastrophale Dinge enthält, wie die Offenbarung zum Beispiel ab Kapitel 6, ja, die hat immer das Ziel, dass sie die, die die Weissagung verstehen sollen, tröstet, sodass, wenn wir die Dinge sich anbahnen sehen, nicht durcheinander kommen, nicht in Ängste geraten wie die anderen Leute, die vor lauter Furcht nicht mehr wissen, was sie tun sollen, sondern wir wissen dann, aha, jetzt sind wir da und jetzt sind wir da und jetzt kann es nicht mehr weit zu dem sein. Ja, und das beruhigt uns doch, ja, weil wir einen groben Fahrplan der Abläufe Gottes haben. Und deshalb schreibt Paulus, nicht umsonst in Vers 4, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Warum? Weil wir ihn herannahen sehen. Wir sehen die Entwicklungen, die zu dem Tag des Herrn gehören. Daraus sieht man zum Beispiel auch, dass die Entrückung in der Nähe des Herrn stattfindet, in der Nähe des Tages des Herrn stattfinden muss. Sonst würde Paulus nicht diese beiden Themen so eng miteinander verflochten behandelt haben. Und in Vers 5 sagt er dann, ihr seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Also sind wir irgendwie mit diesem Tag verbunden. Das heißt, weil wir ja dann zusammen mit dem Herrn sind, ja, wird das, was der Herr Jesus dann während dieses Tages des Herrn oben macht, da sind wir beteiligt, und wenn er runterkommt mit seiner Gemeinde, mit seinen Engeln, sind wir wieder mit beteiligt mit dem, was er dann macht. Ja, das ist der Punkt an der Stelle. Und dann kommt allerdings auch die Warnung, lasst uns deshalb, weil das so ist, Vers 4 und 5, nicht schlafen wie die übrigen. Also können wir auch schlafen. Wenn jemand Gottes Prophetie nicht interessiert oder er sie für wenig wichtig verhält oder gar sagt, ah, das geht ja Israel an, das hat, mit dem haben wir eh nichts zu tun, ja, dann bezeugt er damit, dass er bereits schläft, und zwar voll. Ja, das muss man einfach so sagen. Und genau deshalb waren ja schließlich die Thessalonicher verwirrt, und der Paulus hat die beiden Briefe geschrieben, dass sie wieder entwirrt werden, ja, in Bezug auf diese Themen. Und darum schreibt er in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, dass Gott uns, die wir zu dem Leib des Christus gehören dürfen, nicht in den Zorn hineingesetzt sind, sondern zum Erwerb der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Gemeinde ist nicht dazu, dass sie die Zeit des Zornes durchleben muss, so wie Israel, ja, sondern sie wird mit der Henoch herausgerissen vor dem Zorn. Und Israel muss wie der Noah durch die Zeit des Gerichtes hindurch. Ja, das sind die beiden Beispiele aus dem Alten Testament. In Römer 5, Vers 9 schreibt er dann den Römern, vielmehr nun, da wir jetzt in seinem Blut, das heißt durch sein Schlachtopfer, Hebräer 9, 26, gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden, weg vor dem Zorn. Das griechische Apo dort bedeutet, dass etwas, zum Beispiel, wenn ihr euch einen Kreis vorstellt, Apo, dann befindet sich etwas, was Apo von dem Kreis ist, an der Peripherie des Kreises, aber deutlich außerhalb. Das ist nicht drin, sondern draußen. Aber es kann ganz dicht dran sein. Ja? Also sprich, der Tag des Herrn und die Entrückung sind dicht beieinander, aber die Entrückung ist deutlich außerhalb des Zorns. Mehr brauchen wir nicht wissen. Ja, das reicht. Und genau das hat der Paulus diesen Thessalonichern wieder erklärt. Der Leib des Christus wird also offensichtlich angesichts, ja, des Tages des Herrn entrückt. Das heißt, wir sehen bereits den Tag des Herrn kommen, aber werden noch vorher entrückt. So müssen wir das verstehen, was der Paulus hier erklärt. Und nach Daniel 9 ist eben sowieso der 70. Siebener eindeutig für Israel reserviert, ja, und betrifft Israel, weil dieser 70. Siebener bereits zur Zurechtbringung Israels gehört. Denn die Gerichte dort machen Israel reif für die Erkenntnis, von der der Sacharja schon schreibt, ja, wenn Gott den Geist seines Flehens auf das Volk ausgießt, dann werden sie Buße tun. Ohne Gericht gibt's keine Buße in Israel. Jesaja 1, 27 heißt, dass Gott Zion durch was rettet? Durch Gericht. Also ist der ganze 70. Siebener, also Gerichtszeit, eine Vorbereitung für Israel, damit sie, wenn er kommt, ihn dann als solchen erkennen können. Ja. Und deshalb ist die Gemeinde überhaupt nicht in den Zorn hereingesetzt, sondern sie kommt Haupt und Glieder kommen zusammen als Ehemann für Israel, die Ehefrau, zurück auf diese Erde. Jetzt lese ich noch aus 2. Thessalonicher 1, Vers 5 bis 7 zu diesem Thema, mitten hinein in den Satz, der dort weiter vorne schon anfängt. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet, der Königsherrschaft Gottes, um deren Willen ihr auch leidet. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten, die euch bedrängen. Und jetzt kommt wichtig, was zum Verständnis der Thessalonicher, was das Verständnis der Thessalonicher wieder zurückbringen soll. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns während der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht. Um der Königsherrschaft Gottes willen leidet also Christi Leib, denn dorthin ist er ja bereits dem Geist nach versetzt. Jetzt schon ist sein Bürgertum in den Himmeln. Und in 2. Timotheus 1, Vers 8, da sagt Paulus, dass wir leiden, und zwar Druck zusammen mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Ja, die Gemeinde leidet also, weil sie Träger des Evangeliums Gottes ist. Und das Evangelium Gottes leidet. Und deshalb leiden auch wir. Das wundert einen nicht, denn die Königsherrschaft der Himmel, die erlitt auch seit den Tagen des Johannes des Täufers Gewalt. In Matthäus 11, Vers 12 sagt der Herr Jesus das. Und was wundert uns, dass schon das Gesetz Gottes zur Lüge gemacht wurde durch den Lügengriff der Schriftgelehrten, aber nicht erst in den Tagen Jesu, sondern das können wir in Jeremia 8, Vers 8 schon lesen. Ja? Und daran sehen wir das satanische Prinzip. Alles, was von Gott ausgeht, versucht der Satan auf den Kopf zu stellen. Egal, ob es das Gesetz Moses ist, ob es die Königsherrschaft Gottes auf Erden ist, durch den Herrn Jesus, oder ob es das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist. Alles versucht der Satan kaputt zu machen. Und dann lesen wir eben an der Stelle noch, dass wir eben zusammen mit den Engeln seiner Macht und dem Christus hier nach unten kommen. Und genau das passt auf die Stelle in Matthäus 24, wo der Herr Jesus von seiner Wiederkunft spricht. Dort sagt er ja, sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und in Vers 31 lernen wir, dass er seine Engel aussendet, um den Rest seiner Auserwählten zu versammeln. Und schließlich stimmt es genau überein, was wir hier in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 lesen, was der Paulus der Gemeinde in Kolosser 3, Vers 4 sagt. Dort schreibt er, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, sichtbar wird, für das, was hier unten ist, für alle, für Israel zuerst, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist so unendlich kostbar und es löst jede Verwirrung. Und es verströmt Ruhe Gottes, wenn wir solche Dinge lesen. Und es schafft Gottvertrauen. Und es ist wieder ein Halleluja wert. Und dann schreibt der Paulus noch was Kostbares in Vers 10. Und das ist der letzte Gedanke für heute Abend. Wenn er gekommen sein wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert werden zu werden in all denen, die geglaubt haben. Wer bewundert denn dann wen? Bewundern tun die, die hier unten sind, die, die von oben herabkommen. Ja? Der Leib, der Christus und sein Leib. Und der Paulus bezeugt den Thessalonichern, warum das so ist. Unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Also ihr habt das geglaubt, was ich euch gepredigt habe, sagt der Paulus. Und was passiert denn dann? Nach der Entrückung haben alle Glieder einen neuen Geistleib und sie sind damit im Besitz der vollen Sohnschaft. Römer 8, 23. Jetzt sind wir noch verborgen. Ja, für die Welt. Ja, es wird nur hoffentlich etwas von seinem Licht und seiner Liebe in unserem Alltag sichtbar. Aber im Grunde sind wir verborgen. Und was passiert nach Römer 8, Vers 19, wenn Christus mit seinen Heiligen auf die Erde kommt? Dann lesen wir dort, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf was? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wenn wir also jetzt hier runterkommen mit dem Herrn nach dem Gericht, ja, dann wird erstmalig vor den Augen des Kosmos, den Himmeln, der Erde und ihren Bewohnern, der Leib des Christus und das Haupt offenbar und sichtbar. Und dann wird die Schöpfung aufatmen und sagen, jetzt beginnt es, dass unser bisheriges Seufzen in Geburtswehen ein Ende hat. Denn was schreibt Paulus in Römer 8, 22? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt, in Geburtswehen liegt bis jetzt. Dann fängt sie an, Christus zu preisen, der sein Werk in seinen Heiligen so weit vollbracht hat, dass sie sich von da an, dem Beginn des Millenniums an, um die Befreiung der Schöpfung von der Knechtschaft des Verderbnisses kümmern können. Römer 8, 21, auch, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Sklaverei des Verderbnisses zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dazu wird dann Christus, das Haupt, in allen seinen Heiligen bewundert werden. Er wird bewundert werden in uns, was er an uns hat vollbringen können. Und in dem zweiten Teil von Vers 10 nimmt Paulus die Thessalonicher damit hinein, denn sie sind ja ein Teil dieser Heiligen. Und er sagt den Thessalonichern, Leute, ihr Thessalonicher, ihr gehört da dazu, zu denen, die da mit runterkommen, ja? Um ihre Ängsten zu ersticken und sie zu ermutigen. Und das ist auch die Aufgabe, dass wir das aneinander tun, einander ermutigen mit diesen Themen. Ja. Soweit für heute Abend. Verzeiht mir, dass es etwas länger gedauert hat. Ihr müsst ja nicht heimfahren heute Abend. Ja, doch ein paar schon. Aber es ist einfach so kostbar. Und man weiß nicht, wo man aufhören soll, wenn man das liest. Der Herr möge sein Wort segnen. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns heute Abend so große Dinge klar gemacht hast. Und wir freuen uns, dass wir dieses überhaupt erfahren dürfen. Als solche, die wie ich und der eine oder andere von uns, die auch immer wieder Mühe machen durch Unglauben im Alltag. Herr, so möchte ich dich einfach preisen und dich segnen und dass tun wir sicher alle, die wir hier sind und die auch an den Telefonen sind, dass du solches vorhast mit uns und dass du gerade uns dazu auserwählt hast, die Herrlichkeit deines Sohnes zu erreichen und auch deine Herrlichkeit, lieber Vater, und dass du deine Gemeinde dazu verwendest, das ganze All zurück ins Leben zu bringen. Wir segnen dich. Amen. Amen.